Veränderungen kommen ja immer von unten. Es ist ja nie so, dass Menschen, die Macht haben, dann sagen, ich will die Macht nicht mehr, bitte nehmt sie, ja. Die muss von unten auch genommen werden, ja. Das muss immer von unten, muss da etwas passieren, damit überhaupt eine Veränderung entsteht. Und was wir tun können, ist natürlich nicht mehr als Politiker wählen, ja. Wir können die Politiker wählen oder die Politiker wählen. Und da sage ich, das reicht nicht aus. Das reicht nicht mehr aus, wie wir sehen, ja. Sondern wir müssen wirklich grundsätzlich überlegen, wie wollen wir regiert werden? Wie wollen wir uns regieren? Was ist für uns die richtige Regierungsform? Und wenn wir uns nicht repräsentiert fühlen, müssen wir eben was anderes suchen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Democracy, der Podcast vom Bürgernetzwerk. Ich bin Julia Kropf und ich freue mich heute total auf meinen Gast heute. Das ist Frau Professorin Brigitte Geißel. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Professorin mit Schwerpunkt Bundesrepublik Deutschland im europäischen Kontext an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie ist Gründerin der Forschungsstelle Demokratische Innovation und hat, ich glaube, das war Ihre Habilitation, Frau Professor Geißel, zum Thema kritische Bürgergefahr oder Ressource für die Demokratie, Fragezeichen geschrieben. Finde ich sehr spannend. Werden wir vielleicht noch darauf eingehen. Herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast, Frau Geißel. Toll, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Toll, danke sehr.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Vielleicht mal zu Anfang die Frage, Sie haben die Forschungsstelle Demokratische Innovation gegründet. Was ist denn für Sie eine demokratische Innovation?
Ah, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Normalerweise unterscheidet man Reform und Innovation. Reform ist die sozusagen die Verbesserung etwas Bestehendem. Innovation ist wirklich etwas ganz Neues. Wobei etwas, was in einem anderen Sektor, sage ich jetzt mal, schon längere Zeit besteht, dann auch eine Innovation sein kann, wenn sie in dem, also sozusagen in einem anderen Sektor dann eingeführt wird. Als beispielsweise direkte Demokratie ist in der Schweiz sicherlich keine Innovation. Direkte Demokratie in allen Varianten und Formen ist in der Schweiz sehr bekannt, aber die Einführung in der Bundesrepublik auf lokaler Ebene, dass wir flächendeckend auf lokaler Ebene direkt demokratische Instrumente haben, das war eine Innovation in Deutschland. Das gab es zwar in einzelnen Bundesländern sehr dezent, aber die Einführung, die flächendeckende Einführung ist eine Innovation. Also sozusagen der Begriff ist, kann man weit fassen. Also
Also das heißt, es ist auch so ein bisschen kontextabhängig, ne? Also was woanders schon selbstverständlich ist und woanders noch nicht, da ist es dann vielleicht eine Innovation.
genau.
Aber also das heißt, es ist auch so ein bisschen der historische Blick vielleicht auch auf das Thema oder forschen Sie sozusagen auch an, Mensch, was wäre eigentlich so eine richtige, was wäre eine demokratische Innovation, die neu ist und erforschen die vielleicht an Modellregionen oder Kontexten?
Als erstes mal zu der Frage von Innovation. Eine Innovation waren beispielsweise die Bürgerhaushalte. Nicht alle Menschen haben
Ja.
davon erfahren, aber die Bürgerhaushalte wurden vor 20 Jahren ungefähr eingeführt. Auch da wieder ganz unterschiedlich. In Brasilien war in einigen Städten war der Bürgerhaushalt wirklich so, dass die Bürger gemeinsam mit der Politik entschieden haben, wohin das Budget der Stadt geht. In Deutschland hat das etwas anders ausgesehen, da war das eher so ein Petitionswesen, aber das war trotzdem eine Art von Innovation. Jetzt haben wir ja beispielsweise die Bürgerräte in aller Munde, also diese Zufallsauswahl von Bürgern, die dann sozusagen gemeinsam diskutieren oder wie man so sagt, deliberieren und dann Empfehlungen abgeben für die Politik. Das ist auch eine Innovation, die in den letzten Jahren entstanden ist. Also was wir in der Forschungsstelle machen, wir gucken uns diese Innovationen an. Wir haben Projekte zu Bürgerräten, zur Direktdemokratie, zum Bürgerhaushalt. Da haben wir Forschungsprojekte, gucken wir uns das ganz empirisch an. Wir überlegen uns aber auch, wie könnte Demokratie noch anders aussehen. Also wir gehen über das Bestehende auch ein Stück weit hinaus. So.
Und darüber wollen wir heute auch sprechen, ne? Ja.
Das ist mein Buch, ja.
Ja, genau. Wenn, also der Ausgangspunkt so auch für dieses Thema Bürgernetzwerk und auch für unseren Podcast ist ja auch so dieser überall im Gespräch seiende Vertrauensverlust, den wir ab im Moment wahrnehmen. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen den staatlichen und politischen Institutionen nicht mehr in einem Maße, wie es das vielleicht mal war. Das Vertrauen in Parteien und auch in Unternehmen sinkt. Das zeigen verschiedene Studien, also unter anderem auch Bertelsmann Stiftung Allensbach, Edelmann Trust sagt das, glaube ich, auch. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, dass es mehr Zustimmung zu antidemokratischen Einstellungen gibt. Wie jetzt vor diesem Hintergrund, den Sie auch haben, als Demokratieforscherin, wie blicken Sie denn auf die Entwicklung und vor allen Dingen auch auf die Ursachen?
Na, zunächst mal das politische System, in dem wir heute leben. Also wir wählen Parteien und diese Parteien repräsentieren uns dann. Das ist ja das Konzept der repräsentativen Demokratie. Und die Idee ist, dass natürlich die Politiker responsiv, also reagieren auf die Wünsche der Bevölkerung, deren Interessen, weil sie wiedergewählt wurden. Also das ist erstmal so ein Konstrukt für unsere repräsentative Demokratie, in der wir gerade leben. Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es etwas, was entstanden ist vor über 100 Jahren. Also da gab es noch gesellschaftliche Gruppen, die tatsächlich von Parteien repräsentiert wurden. Also die Arbeiter wurden von der SPD repräsentiert. Das waren ganz, ganz klare Interessen, also bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld, mehr Freizeit und so weiter und so fort. Das hat sich natürlich komplett aufgelöst. Also wenn ich heute den Studenten sage, das ist die klassische, Parteien sind Sprachrohr gesellschaftlicher Gruppen, dann halten die mich ja für verrückt, dann finden die das ja total absurd, ja. Und ich sage dann auch immer, ihre Eltern haben wahrscheinlich oder ihre Großeltern haben wahrscheinlich immer dieselbe Partei gewählt, von der sie sich repräsentiert fühlen, als Vertreter ihrer Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen, also Arbeiter, Unternehmer oder was auch immer, Katholiken. So sind die Parteien ja auch entstanden als Vertretung von dieser Gruppen. Das existiert heute nicht mehr. Also diese Großgruppen existieren heute nicht mehr. Also es gab vor 40, 50 Jahren gab es einen Wissenschaftler oder zwei Wissenschaftler, die haben sich geguckt, wie entstehen Parteien und haben sie gesagt, ah, es gibt Parteien entstanden immer in allen Ländern entlang bestimmter sogenannter Cleavages, Klüfte, also Arbeit, Kapital, Kirche, Staat, also besonders religiöse Menschen, nicht religiöse Menschen, Peripherie und Zentrum und so weiter. Und nach diesen Klüften, nach diesen sozusagen Großgruppen sind Parteien entstanden. Das gibt es heute nicht mehr. Gesellschaftlich haben sich massiv verändert. Ja? Diese Großgruppen mit dieser Eindeutigkeit, was wollen diese Gruppen, welche Interessen sollen die Parteien vertreten, existieren nicht mehr. So. Das führt dann dazu, dass die Parteien eben nicht mehr Gruppen repräsentieren können und dass sie auch wahrgenommen werden von der Bevölkerung nicht mehr als ihre Vertreter, sondern eher als staatliche Institutionen. Also die Parteien als Mittler zwischen Gesellschaft und Staat, als Entscheidungsgremien, das macht heute keinen Sinn mehr. So werden Parteien nicht mehr wahrgenommen. Man sieht das ja auch daran, dass die Parteimitgliedschaften enorm nach unten gegangen sind. Ja, Unzufriedenheit, Kritik, was Sie auch angesprochen haben, Vertrauensverlust. Also das politische System, wie wir es kennen, ist entstanden auf der Basis einer anderen Gesellschaft als die, die wir heute haben. Und jetzt haben wir sozusagen ganz viele Suchbewegungen und überlegen, in welche Richtung könnte es denn jetzt weitergehen? Wie können wir das wieder zusammenbekommen?
Unser Thema ist ja eigentlich heute sozusagen, was braucht es da auch für neue demokratische Strukturen vielleicht? Aber weil Sie jetzt gerade den Punkt nochmal mit den Parteien erwähnen, ich will da jetzt gar nicht so ausführlich eingehen, aber es ist ja gerade hochspannend, ne? Wir nehmen die Folge auf zwischen sozusagen zwei Landtagswahlen, also zwischen der Wahl, die letzte Woche in Baden-Württemberg stattgefunden hat, wo ja die Volkspartei SPD auf 5,5% gerutscht ist. Wir sind sozusagen ein paar Tage vor der Wahl in Rheinland-Pfalz, wo gerade irgendwie noch ein relatives Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ist. In beiden Bundesländern ist die AfD, liegt um die 20%. Also der scheint das alles immer nicht zu schaden. Aber was heißt es denn jetzt aus Ihrer Sicht auch für die Parteien? Also wenn sozusagen diese Gruppenorientierung irgendwie wegfällt. Ja, was heißt das? Also was wäre sozusagen so die Richtung, in die Sie denken würden, wenn Sie jetzt eine Partei beraten würden?
Naja, erstmal noch etwas abstrakter gesagt. Ich sage schon seit 10 Jahren, es wird immer mehr Parteien geben. Ja, und das hat sich auch bewahrheitet. Es gibt immer neue Parteien, immer mehr Parteien auf lokaler Ebene, ganz viele kleine Parteien, Freie Wählergruppen. Wir haben das BSW, das sich gegründet hat. AfD hat sich vor, was war das, na, über 20 Jahren gegründet, damals noch aus einem ganz anderen Kontext heraus. Also, es ist tatsächlich so, und wir können das erkennen, fängt auf lokaler Ebene an, aber geht dann auch auf die anderen Ebenen. Die Anzahl der Parteien nimmt jetzt erstmal zu. Weil dieses Gefühl, die klassischen Parteien vertreten uns nicht, das ist natürlich ein das führt dazu, dass dann immer mehr Bürger sich zusammentun und sagen, jetzt müssen wir eine andere Partei. Ja, Sie sehen es ja beispielsweise auch bei den Kommunalwahlen. Also diese bunte Mischung unterschiedlichster Parteien, die da sich zusammengefunden haben oder hat, das ist natürlich ganz eindeutig, das geht in die Richtung. Wenn ich eine Partei, bin keine
Nein,
Parteienberaterin. Ja,
nee,
das muss man
ich
unterscheiden.
weiß, das
Ja.
waren jetzt auch spontane Fragen von mir.
Ja, also was ich beobachte, dass die Parteien natürlich neue Wählergruppen suchen und versuchen sozusagen zu erschließen. Überlegen, wohin orientieren wir uns jetzt eigentlich? Parteien suchen, haben immer drei Ideen oder drei Wünsche. Sie wollen natürlich Stimmen haben, sie wollen Position haben, ja, und sie wollen ihre Ideen durchbekommen. Und zentral ist natürlich erstmal die Stimmen zu bekommen, damit sie überhaupt Positionen dann bekommen können. Und das ist dann natürlich eine Suche. Fragen an, was sind potenzielle Wählergruppen, die noch nicht von anderen Parteien abgegriffen sind? Ja, das sind so die klassischen Überlegungen, die Parteien dann haben.
Sie sagen gerade, es werden immer mehr Parteien gegründet, das ja. Und gleichzeitig merken wir dann auch, dass es sich aber auch, finde ich, auf wenige Parteien dann doch auch irgendwie konzentriert, die letzten Endes dann in Landtage oder Bundestag irgendwie einziehen. Also wir sehen irgendwie, die FDP ist rausgefallen aus dem Bundestag. In Baden-Württemberg ist sie ebenfalls aus dem Landtag rausgefallen. Die Linke ist nicht reingekommen, BSW. Also und es konzentriert sich dann doch irgendwie in den Zusammensetzungen der Landtags- oder Bundesparlament, konzentriert sich das doch auf relativ wenige Parteien. Wobei, und man da dann feststellen muss, dass die AfD wirklich immer stärker wird und sozusagen von all dem, von dem alle anderen Parteien betroffen sind, eben nicht betroffen ist. Und das ist dann wieder so eine Konzentration, ne?
Ja klar, da gibt es dann verschiedene Argumente und verschiedene Diskussionen, auch psychologisch gesehen, ob nicht die Menschen, wenn es dann sozusagen das Gefühl von Krise, was wir ja haben, vielfältigste Krise in jeglicher Art, sich nicht dann doch wieder auf etwas zurückziehen, was ihnen bekannt ist. Das sind so psychologische Erklärungsmuster. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, niemand weiß wirklich, was es ist, aber das sind Muster, die ganz gut greifen, also sagen, dann geht man doch wieder dahin. Und wir haben natürlich in Deutschland auch die 5%-Hürde, um noch eine Zersplitterung des Parteiensystems zu verhindern, was Niederlande zum Beispiel nicht hat. Also viele Länder haben unterschiedliche Hürden. Es gibt Länder, die haben gar keine Hürden. Es gibt Länder, die haben noch höhere Hürden. Da sieht man dann auch, dass ja so sehr viele neue Parteien nochmal wieder reinkommen. Ne?
Dann lassen Sie uns mal auf Ihr Forschungsfeld kommen, auf Ihr zentrales Forschungsfeld, nämlich die Innovationsforschung in der Demokratieforschung und Ihre Antwort auf diese Entwicklung, auch auf diesen Vertrauensverlust. Also ich glaube, das ist der sozusagen Ihre Antwort darauf, ist das Thema Demokratie als Selbstregieren. So, und Sie verbinden ja jetzt damit die Frage, wie würden eigentlich Menschen sich selbst regieren, wenn sie es selbst entscheiden könnten? Und das müssen Sie uns jetzt so ein bisschen erklären, weil auf der einen Seite, also es klingt schon revolutionär, finde ich, man könnte auch fast sagen, ein bisschen anarchisch, aber was ist so der Kerngedanke, den Sie damit verbinden?
Ich würde es gar nicht als anarchisch bezeichnen. Vielleicht ist es ein Stück weit revolutionär. Was mich dazu getrieben hat, war zu sagen, es gibt in der Politikwissenschaft und auch in der Gesellschaft so bestimmte Konzepte, was Demokratie bedeutet. Die sind natürlich sehr angelehnt an das repräsentative Demokratiemodell. Ich habe aber auch gemerkt, wenn man so reist oder auch in verschiedenen Ländern sich längere Zeit aufhält, dass die Idee, was Demokratie bedeutet, auch unterschiedlich ist in verschiedenen Ländern. Also zum Beispiel in der Schweiz ist ganz klar, das Volk ist der Souverän. Die brauchen auch keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Direkte Demokratie ist ganz hoch angesehen. Auch die Politiker selber sagen, ja, der Souverän ist das Volk. Die müssen doch entscheiden. Ja? In Deutschland sieht das schon wieder anders aus. Ich habe eine Diskussion mal gesehen zwischen einem deutschen und einem schweizerischen Politiker. Das war ganz amüsant, weil der Schweizer immer gesagt hat, ja, aber das Volk ist doch der Souverän. Und der deutsche Politiker immer gesagt hat, ja, aber wir sind die gewählten Vertreter, wir bestimmen, was passieren soll. Es war ganz, ganz spannend, das zu sehen. Und dann hat
Interessant.
in Finnland beispielsweise, die Finnen haben relativ hohes Vertrauen in ihre Politiker. Die sagen, ach na ja, so Direktdemokratie und so, wir sprechen dann unsere Politiker direkt an, kleines Land, jeder kennt irgendeinen Politiker sowieso, sagen, ach, brauchen wir jetzt gar nicht so direkt Demokratie, das läuft schon bei uns auch so ganz gut. Ja, also da habe ich gemerkt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Konzepte davon, was Demokratie bedeutet und was die Menschen auch wollen von Demokratie. Und das muss man deutlich ernster nehmen, denke ich. Also diese Vorstellung, dass Demokratie ist, es gibt Wahlen. Es gibt verschiedene Parteien, dann haben wir Demokratie. Das stimmt so einfach nicht und das funktioniert auch einfach nicht für alle, ich sag mal, Communities, für alle Gemeinschaften, für alle Länder. So kam ich zu der Idee oder zu der Überzeugung, was ich auch stärken will, die Menschen erstmal zu motivieren, darüber nachzudenken, was bedeutet für mich eigentlich Demokratie? Und da sie dazu zu kommen, erstmal mehr darüber nachzudenken. Wie stellen Sie sich eigentlich eine gute Demokratie vor? Also es ist, mein Buch hat ja etwas sehr Visionäres. Es hat auch viel Empirie darin, aber der Grundgedanke ist natürlich ein sehr, sehr visionärer Grundgedanke. Das ist mir schon bewusst. Das ist, ich werde dann auch immer gefragt, ja, können die Bürger das überhaupt? Ja, die können schon. Also die können, wenn man sie fragt, haben die durchaus Ideen, wie eine Demokratie aussehen sollte. Wir haben nicht so gute Umfragedaten, aber es zeigt sich durchaus, dass sie Vorstellungen haben, wie die Demokratie auszusehen hat.
Jetzt sind wir ja auch ein paar Tage nach dem Tod des großen Denkers Jürgen Habermas, der mich in meiner Studien- und Zeit sehr beschäftigt hat und wo ich sehr viel drauf aufgebaut habe, sozusagen auch an Gedanken. Und da ist ja auch schon so dieser Gedanke der Deliberation und im Prinzip auch sozusagen der große Glaube an die Vernunft der Menschen, sich sozusagen im Gespräch, in Abwägung der Argumente dem Richtigen zu nähern. Was würden Sie denn sagen? Was ist der größte Unterschied jetzt, wenn wir jetzt mal so diese Art von Deliberation auch dem gegenüberstellen? Was ist so der Unterschied, den Ihre Gedanken gegenüber den bestehenden deliberativen Modellen oder auch beteiligungsorientierten Modellen haben?
Naja, die Deliberation ist ja erstmal eine Kommunikationsform. Also man sagt, wie kommunizieren wir miteinander? Wir schreien uns nicht an, wir haben einen respektvollen Umgang, Entscheidungen werden nicht über Macht getroffen oder es wird diskutiert. Das ist ja erstmal eine Art, wie man kommuniziert. Also die deliberative Kommunikationsform, die endet natürlich auch in einer gewissen, nee, ich muss es anders sagen, weil die sich so stark auf Kommunikation konzentriert, ja, hat die wenig Interesse an Institutionen, an Entscheidungsfindungsprozessen, wie die ausgestaltet werden können, ganz konkret. Also wir können natürlich schön deliberieren, aber am Ende müssen wir ja doch irgendeine Entscheidung fällen, ja. Wie soll das dann funktionieren? Nach wie vor über Parteien, über Mehrheiten, über Abstimmungen. Was könnte denn da ein gutes Modell sein? Und die Deliberations- als Kommunikationstheorie hat das natürlich weniger im Blick. Das ist dann auf einer ganz anderen Ebene. Das ist eine
Ja, stimmt.
philosophisch-kommunikative Theorie. Und ich sage, wir müssen aber natürlich auch Institutionen schaffen, ja, um das dann auch umsetzen zu können. Also wie ist beispielsweise die Verknüpfung zwischen, das sind ja, ich nenne es immer Willensbildungsprozesse, ja, also Deliberation ist ein Willensbildungsprozess und dann brauchen wir einen Entscheidungsprozess. Wie ist das verknüpft? Wie sind gesellschaftliche Willensbildungsprozesse verknüpft mit politischen Entscheidungsprozessen? Darüber sagen deliberative Demokratietheorien, die ja, wie gesagt, ja Kommunikationstheorien sind, nicht besonders viel aus.
Ja, das stimmt.
Ja, da
Ja.
komme ich rein und sage, ja, was machen wir denn da? Wie geht es denn dann weiter? Und da gibt es auch Ideen, also knüpft man das eher an direktdemokratische Verfahren, also soll es dann Volksentscheide geben. Aber wie soll man dann von diesen Willensbildungsprozessen zu den Entscheidungsprozessen kommen? Ja, das ist ja ein ganz zentrales Thema.
Und das wäre jetzt sozusagen auch, dass diese Brücke, die Sie mit dem Selbstregieren, also Demokratie als Selbstregieren bauen wollen, oder vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie mal so ein Beispiel, ich weiß nicht, worauf man sich so, also Sie nehmen ja immer die Community sozusagen als Einheit, wie vielleicht so ein Beispiel, wie das in so einer Community funktionieren kann, so ein Selbstregieren und dann aber auch, was es da für einen Rahmen braucht. Also wo dann sozusagen die Brücke zum, ja, und was wird jetzt, wer entscheidet jetzt eigentlich was und wo fließt das in welche Prozesse weiter ein? Ja, mögen Sie uns da mal so ein Beispiel geben?
Also ich habe mein Buch ja damit angefangen, ein Stück weit, dass ich das versucht habe, mal darzustellen, wie eine Community. Community kann alles bedeuten, von klein bis zu ganz groß. Wir sind auch eine Welt-Community sozusagen. Wir sind eine Community in Deutschland, wir sind eine Community auf lokaler Ebene. Ich habe das mal an einem Beispiel durchexerziert für eine lokale Community. Ich habe das dann etwas ja, visionär genannt. Diese Community entscheidet sich, sich selbst zu regieren und überlegt dann, was sie eigentlich machen will, wie sie sich selbst regieren will, welche Instrumente sie eigentlich nutzen will. Ja. Und entwickelt dann eine, zunächst, also entwickelt dann eine, sagen, ein Multithemen-Referendum, bei dem gleichzeitig verschiedene Themen vom Volk entschieden werden können und auch priorisiert werden können. Ich nenne das eben Multithemen-Referendum, weil es gibt verschiedene Themen, die auf der Liste stehen und die können dann priorisiert werden und entschieden werden. Das ist immer gekoppelt an deliberative Verfahren, also an Bürgerräte. Da hat man schon die Koppelung zwischen dieser kollektiven Willensbildung und dann einer kollektiven Entscheidungsfindung. Aber natürlich hat sich die Community entschieden, auch Repräsentanten zu haben, auch ein Parlament zu haben, weil sie will nicht über alles entscheiden, sie kann auch nicht über alles entscheiden, das ist ja viel zu zeitaufwendig, kann man nicht machen. Sagt also, ja, wir haben auch Politiker, wir haben auch ein Parlament, das aber sehr eng gekoppelt sein muss an die kollektive Willensbildung. Ja, das also, wo also die Entscheidungen auch jederzeit zurückgeholt werden können, durch die Bevölkerung beispielsweise. Und so habe ich in meinem Buch sozusagen zu Beginn ein Bild entwickelt. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, es kann auch ganz andere Entscheidungsprozesse geben. Es kann auch die, was ich vorhin so mit Finnland ein bisschen angedeutet habe, es kann auch sein, dass eine Community sagt, unsere Politiker sind total vertrauenswürdig, die sind, wie wir sagen, responsiv, die reagieren auf unsere Wünsche, auf unsere Interessen. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Bürgerbeteiligung. Ja, das läuft bei uns einfach durch diese sehr vertrauenswürdigen Politiker ganz gut. Eine andere Community, die eben sagt, bei uns läuft das nicht mit den Politikern, die sind nicht vertrauenswürdig, die reagieren nicht auf unsere Interessen. Wir brauchen viel mehr Beteiligungsverfahren, die dann unsere Willensbildung auch in die Entscheidungsfindung verknüpfen, beispielsweise dann durch so ein Multithemen-Referendum, durch Referenden, durch Volksentscheide. So, also das ist immer eine Entscheidung, die von der Community getroffen wird. Das kann sich in alle Richtungen, kann in alle Richtungen gehen. Ja, je nachdem, wie sie sich vertreten fühlen, ob sie Repräsentation als ein gutes Konzept wahrnehmen, ob sie da doch mehr Mitsprache wollen. So. Kann sehr unterschiedlich aussehen.
Und wer nimmt das in die Hand? Also, weil es muss ja irgendwie, glaube ich, schon so jemanden geben, der oder die sagt, so, also irgendwo ein Punkt, an dem alles zusammenläuft, sozusagen, der oder die halt auch überhaupt erstmal sagt, so jetzt, na, entscheidet euch, also was wollt ihr hier, wie wollen wir? Und was ist sozusagen auch so eine Größenordnung von einer Community? Also ist das dann sozusagen eine Kommune oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na gut, also meine Vision ist natürlich erstmal eine sehr hohe philosophische Flughöhe. Ja. Ich werde dann öfters gefragt, ja, wie kann man das konkret umsetzen? Das wird nicht so schnell gehen. Ja. Das ist erstmal nur ein sehr abstraktes oder ein sehr visionäres Konzept. Aber ich sage immer, Demokratie war immer ein visionäres Konzept. Also vor 300 Jahren fand man die Idee, dass die Menschen ihre Repräsentanten selber wählen dürfen, völlig absurd. Da gab es den König von oben eingesetzt, von Gott, ja, und das war nicht in Frage zu stellen. Also diese Vorstellung, 1848, ja, die Kämpfe um Demokratie, Nicht-Demokratie, Wahl und so weiter, war lange Zeit sehr visionär.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es Ihnen ja vor allen Dingen auch darum, also Sie strahlen ja ganz viel Zuversicht und Optimismus mit Ihren Gedanken aus, ne? So, und ich hab das Gefühl, es geht auch darum, sozusagen auch wieder deutlich zu machen, dass wir Menschen Einfluss nehmen können auf sozusagen das Umfeld, in dem wir leben, auf den Alltag, in dem wir leben, auf die Prozesse, die uns umgeben. Also da auch erstmal wieder sozusagen mit so einer Sense den Weg frei zu machen und irgendwie so einen Raum gedanklichen dafür zu schaffen, dass das geht. Oder habe ich Sie da richtig verstanden?
Absolut, absolut richtig verstanden. Also ich glaube, wir sind so zugeschüttet mit Unzufriedenheit, mit Misstrauen, auch mit dem Gefühl von, das geht nicht voran und das ist, man meckert dann über alles, über die Politiker und über das System und so weiter und so fort. Aber Veränderungen kommen ja immer von unten. Ja, die müssen von unten angestoßen werden. Es ist ja nie so, dass Menschen, die Macht haben, dann sagen, ich will die Macht nicht mehr, bitte nehmt sie, ja. Die muss von unten auch genommen werden, ja. Das muss immer von unten, muss da etwas passieren, damit überhaupt eine Veränderung entsteht. Und erstmal eine Idee, sozusagen ein Licht zu erleuchten, ja, dass man sagt, wir müssen erstmal eine Idee haben, dass wir es anders haben wollen. Also es ist nicht, es geht, ist ja oft so, dass, ja, wir wollen eine andere Politik oder wir wollen ein anderes Gesetz oder so. Nee, das ist nicht, um was es, oder was wir tun können, ist natürlich nicht mehr als Politiker wählen. Ja, wir können die Politiker wählen oder die Politiker wählen. Und das sage ich, das reicht nicht aus. Das reicht nicht mehr aus, wie wir sehen, ja. Sondern wir müssen wirklich viel grundlegender überlegen. Nicht nur ein anderes Führungspersonal, ja. Das funktioniert nicht mehr, das sehen wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern wir müssen wirklich grundsätzlich überlegen, wie wollen wir regiert werden, wie wollen wir uns regieren, was ist für uns die richtige Regierungsform. Und wenn wir uns nicht repräsentiert fühlen, müssen wir eben was anderes suchen. Also da stärker zu mobilisieren, in diese Überlegungen zu gehen. Genau, und unter diesem, das ist ja Demokratie, genau das, was Sie gesagt haben. Also wir gestalten unser Leben. Das können wir nicht selber machen, das ist immer zusammen mit den anderen, ja. Aber mit denen gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir unser Leben gestalten?
Ich hänge so ein bisschen so an, also ich weiß, es ist vielleicht dann auch zu konkret für diesen Grundgedanken, den Sie ja auch haben und auch so ausbuchstabieren. Aber also ich sehe zum einen, das heißt für Politikerinnen und Politiker krasse Machtabgabe, so, also so in meiner Vorstellung würde ich sagen, das hat schon was damit zu tun, auch zu akzeptieren, dass ich von meiner Macht, auf welchen Raum sie sich auch immer bezieht, irgendwie auch was abgeben muss. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass Menschen Interesse wieder neu entwickeln müssen oder überhaupt entwickeln müssen. Und da würde ich Sie gerne nochmal fragen, glauben Sie, dass dieses Interesse geweckt werden kann durch die Tatsache, dass man den Menschen auch sagt, ihr bekommt mehr Einfluss, also dass das schon Anreiz sein kann, weil ich, also so als Soziologin, ich nehme halt, oder Sie ja auch und wir alle nehmen ja wahr, also eher so gerade angesichts dieser Multikrisen auch so eine Verzweiflung, so ein Rückzug auf das Private, so auch der Wunsch vielleicht nach starken Entscheiderinnen und Entscheidern, die sagen, so, jetzt machen wir das, nach Leuten wie Trump, der sich jeden Regeln sozusagen auch widersetzt und irgendwie einfach macht. Also, und das ist ja genau eigentlich nicht das, wohin Ihre Vision und auch Gedanken gehen. Wie würden Sie das noch einordnen?
Also erstmal denke ich, Menschen haben immer ein Interesse, ihre Umgebung zu gestalten. Ja, das kann natürlich verschüttet sein, weil sie sagen, das hat alles keinen Sinn. Aber Menschen haben immer ein Interesse, ihr Leben sozusagen, the pursuit of happiness, also die Suche nach dem Glücklichsein, wie kann ich sozusagen, was stimmt, wie will ich leben? Ja, das ist für Menschen natürlich immer ganz wichtig, auch wenn sie das im Augenblick gar nicht so wahrnehmen oder gar nicht dahin kommen zu denken, ich will anders regiert werden. Weil sie in dem alles ist schrecklich so stecken bleiben, ja. So, also das ist auf jeden Fall, da bin ich überzeugt, die Menschen wollen das. Ich sage nicht, dass es sofort funktioniert, ja. Ich denke, das ist ein Lernprozess, dass Menschen erst mal sehen, beispielsweise bei Volksentscheiden, ja. Wenn es wenig Erfahrung damit gibt, sind Volksentscheide häufig eher so ein Abstrafen der Regierung, weil die Menschen noch gar nicht so richtig verstanden haben, ach, das, was ich jetzt entscheide, hat dann wirklich auch Auswirkungen auf mein Leben langfristig, ja. Das sind Lernprozesse, das ist für die einsetzen, wenn man ein Stück weit Erfahrung damit gemacht hat. Also in der Schweiz jetzt zum Beispiel, da gibt es eben viele Erfahrungen, da kann man auch sehen, Menschen, die abstimmen, die wissen auch, worüber sie abstimmen. Ja, die haben sich damit beschäftigt und die einfach das Thema nicht interessiert. Das kann ja auch sein, dass man sagt, das Thema interessiert mich einfach nicht, ist nicht mein Thema, ja, sollen die mal abstimmen, ist mir wurscht, wie es ausgeht. Ist ja auch okay. Ja, man muss sich ja nicht für jedes Thema interessieren, aber die Themen, bei denen Menschen dann abstimmen in der Schweiz, da wissen sie auch, worüber sie abstimmen. Ja, also da haben sie sich also wirklich mit befasst und mit beschäftigt und wissen, um was es da auch geht. Also das ist dann auch ein Lernprozess zu sagen, ah ja, okay, ich weiß jetzt, wenn ich das entscheide, passiert das und wenn das passiert das und nicht nur Volksentscheide so als gegen die Regierung oder sowas zu sehen, ja, ohne wirklich darüber nachzudenken, was man da eigentlich entscheidet. Also in dieser Lernprozess, der wird natürlich langsam einsetzen. Aber ich sage immer, Politiker machen auch Fehler. Ja, das ist ja auch nicht so, dass die
Ja.
sozusagen perfekt sind. Also
Das
lassen
stimmt,
die auch
ja.
die Bürger erstmal ein paar Fehler machen, bevor sie dann lernen, was das wirklich bedeutet.
Das heißt aber auch, weil Sie gerade auch von dem sich Wissen aneignen sprechen, dass es dann aber schon auch, glaube ich, so sein muss, dass es Wissen zur Verfügung gestellt werden muss, das auch sozusagen für alle, dass alle die Chance haben, das zu verstehen, ne? Also, dass es auch ja inklusiv sozusagen auch Wissen dargestellt sein muss. Also ich finde, das ist ja auch bei uns oft ein Punkt, dass Wissen auf einem Niveau auch, also ja, wer hat schon Lust, irgendwelche Gesetzestexte oder was weiß ich was zu lesen, ne? Also, sondern dass es Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, die für alle auch nachvollziehbar und verständlich sind, auf deren Grundlage man sich auch eine eigene Meinung bilden kann, so in diesem ganzen Gewusel von Wissen. Und das ist, finde ich, ja auch nochmal eine ganz zentrale Aufgabe, die von wem dann ausgeht. Also
Also erstmal das eine, natürlich muss dieser ganze Prozess sehr inklusiv sein. Ja? Das ist natürlich absolut zentral. Wenn wieder ein großer Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, sie waren da gar nicht involviert, hätten wir wieder dasselbe, was wir heute haben. Also 25% gehen gar nicht mehr wählen bei Bundestagswahlen, bei Europawahlen ja noch viel schlimmer. Das ist natürlich, weil die den Eindruck haben, dass läuft alles an ihnen vorbei, niemand interessiert sich für sie und so weiter und so fort. Also das muss natürlich inklusiv sein, das ist ganz klar. Auch das Thema zu Wissen ist zentral, aber ich glaube, da machen wir uns manche falsche Vorstellungen. Wenn man über Wahlsysteme spricht beispielsweise, muss ein normaler Mensch nicht wissen, welche unterschiedlichen Wahlsysteme es gibt. Er muss nur sagen, will ich, dass es eher proportional ist, also will ich, dass sozusagen die Stimmen dann auch sozusagen sich widerspiegeln in dem Parlament oder will ich ein Mehrheitswahlrecht, in dem dann es eben nur wenige große Parteien gibt, was eben dann auch stabiler ist. Das sind so grundlegende Ideen. Ich sage immer, wenn ich ein Haus baue, muss ich auch nicht alles wissen, was ein Klempner weiß,
Nee,
Installateur,
zum
ein
Glück.
Fensterbauer, sondern ich sage, okay, das stelle ich mir vor. Ja, das ist sozusagen das Haus, das ich haben will. Dann sagen mir die Leute aus den verschiedenen Gewerken, geht oder geht nicht. Oder wenn sie das so machen, dann bedeutet das aber, dass es so ist. Dann denke ich, ah ja, habe ich gar nicht mitbedacht. Danke für die Info. Dann muss ich nochmal neu nachdenken. Ja. Und so entwickelt sich dann sozusagen das Haus. Ich habe meine Idee, ich habe, wie das sein soll, mit den verschiedenen Leuten, die viel genauer wissen, was das alles bedeutet. Und mich dann informieren und sagen, ja, geht nicht, geht nur wenn, geht nur unter der Bedingung, wenn dann, dann das und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich dann dieses Haus, sodass es auch tatsächlich machbar ist, ohne dass ich irgendwie eine Kennerin der unterschiedlichen Gewerke sein muss. Und so ist es auch. Ja? Also dann kann man sagen, wir wollen mehr Direktdemokratie, dann kann man sagen, ja, wie soll das ausgestaltet sein, wie sollen da sozusagen die Quorenregelung sein, ab wie viel soll das denn gelten? Dann sind wir als Politikwissenschaftler sozusagen in der Pflicht zu sagen, ja, wenn sie eben hohe Hürden haben, dann wird es weniger geben, wenn sie niedrige Hürden haben, mehr. Aber das kann dann eben auch sein, wenn die Hürden so niedrig sind. Sie wollen auch nicht, dass 5% der Bevölkerung entscheidet über etwas, was alle angeht und so weiter. Das ist dann unsere Aufgabe, das zu erklären.
Welchen Aspekt ich daran, das ist so anregend gerade, welchen Aspekt ich daran auch noch interessant finde, ist, das braucht ja Zeit, solche Prozesse, ne? Brauchst dann nicht auch ein Umdenken bei der Frage sozusagen, wie viel Zeit wir für sowas haben? Also ich denke gerade daran, in den letzten Jahren wurde sehr intensiv in bei bestimmten Podiumsrunden, die ich moderiert habe, ein Vorschlag für ein neues Betriebsverfassungsgesetz, das sozusagen aus dem gewerkschaftlichen Kontext kam, diskutiert. Und da gab es einen Punkt, dass Unternehmen sozusagen oder Arbeitgeber 1 Stunde pro Woche Demokratiezeit sozusagen zur Verfügung stellen sollten, also in tarifgebundenen Unternehmen. Und also jetzt mal unabhängig von wo das kommt, aber ich finde diesen Gedanken total spannend, jetzt verknüpft mit dem, was Sie haben, weil das ist natürlich ein Prozess. Also das, was Sie sagen, ist ja eigentlich, dass Politik auch wieder so eine Rolle in unserem alltäglichen Leben spielen sollte. Und wir sehen sozusagen, dass auch alles, was um mich rum ist, Politik ist nicht irgendwie da in, keine Ahnung, in der Landeshauptstadt oder in Berlin oder was weiß ich was, sondern Politik ist das, was mich sozusagen umgibt und auch beschäftigt. Und da bin ich Teil davon. Und das ist ein Prozess, der sozusagen jeden Tag einfach immer da ist. Und mich dazu engagieren braucht Zeit. Was heißt denn das eigentlich auch so für so Zeitmodelle? Das ist jetzt eine Frage, die irgendwie jetzt mir jetzt gerade sich mir stellt.
Ja, das ist ganz wichtig. Also es wird ja auch beispielsweise diskutiert bei den Einladungen zu Bürgerräten. Das sind ja diese zufallsausgewählte Bürgerversammlungen. Ob man da nicht einfach sagen könnte, das muss eine Freistellung geben vom Arbeitgeber. Also wie bei Schöffengerichten. Ja, in anderen Ländern haben wir ja schon, in den USA haben wir Schöffengerichte. Wenn sie ausgewählt werden, als Laie in so einem Schöffengericht teilzunehmen, muss ihr Arbeitgeber sie freistellen für diese Zeit. Ja. Ob man nicht auch sowas einführen könnte für Bürgerräte, also wenn sie eingeladen werden, an dem Bürgerrat teilzunehmen, ob es dann nicht auch eine Freistellung geben muss für, je nachdem wie viel, einen Tag oder 2 Tage oder sowas, ja. Das wäre natürlich dann eine rechtliche Regelung, die durchaus Sinn machen würde aus meiner Perspektive. Und ich vermute auch, dass im Endeffekt die Unternehmen davon profitieren könnten, weil Menschen, die mal durch so einen Prozess gegangen sind, wir haben viele Bürgerräte evaluiert, waren immer unglaublich begeistert und haben gesagt, sie haben so viel gelernt, also über Aushandlungsprozesse, auch über Zuhören, auch über Moderation, die natürlich aufpasst, dass alle etwas, sozusagen alle zu Wort kommen, niemand dominiert. Einfach diese Aushandlung, ja, dass es für viele unheimlich spannend war. Und also es gibt kaum jemanden, dem das nicht gefallen hat. Also alle sagen immer am Ende, wir machen dann immer so Vor- und Nachbefragungen und alle sagen immer, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. So, das kann halt, und meine Hoffnung wäre, dass dieser Lernprozess auch für Arbeitgeber natürlich nicht uninteressant ist. Also dass Menschen dann auch lernen, wie kann man irgendwie Interessen einbringen, aber in einer Weise, die eben konstruktiv ist und so weiter. So, das ist jetzt eine Hoffnung natürlich von mir. Aber zurück zu Ihrer Frage, natürlich diese Freistellung beispielsweise bei Bürgerräten, das könnte man sich natürlich überlegen. Das wäre eine ganz wichtige Sache, weil sonst können viele Leute eben nicht teilnehmen. Und so eine Stunde Demokratie ist auch eine schöne Idee. Es gibt auch eine Idee von Kollegen aus den USA, Fishkin, der gesagt hat, wir bräuchten zu großen, wichtigen Themen einen Deliberation Day, also einen Deliberationstag, ja, wo der wirklich auch lange vorbereitet wird, wo man sagt, das ist ein wirklich großes Thema, was die Bevölkerung entscheiden muss. Und wir müssen das sozusagen lange vorbereiten, wir müssen lange Diskussionen führen und dann an einem Tag soll überall, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber eine Stunde in Betrieben, in Schulen, an den Universitäten über dieses Thema diskutiert werden, damit, wenn es dann zur Abstimmung kommt, er hat es nicht, er ist eher auf dieser Kommunikationsschiene, er hat es dann nicht bis zur Abstimmung, bis zur Entscheidung gebracht. Aber ich würde dann sagen, dass wenn es dann zur Abstimmung kommt, Volksentscheid, dass dann auch wirklich alle Argumente, alles, was hin und her zu diskutieren ist, alle Pros und Cons allen Menschen auch bewusst ist. Also so ein Deliberation Day, das könnte auch was in diese Richtung sein, wenn man sagen könnte, ja, wäre toll, wenn die Unternehmen da auch mitmachen und zumindest eine Stunde den Leuten die Möglichkeit geben, über dieses Thema zu diskutieren. Das kann nicht jede Woche stattfinden, wirklich nur bei sehr, sehr großen Themen, da auch eine Möglichkeit.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesen Communities. Also wie auch immer, also Sie sagen ja, dass es kann jede, also alle möglichen Größenordnungen haben. Das kann kommunal, das kann was. Also ne, das ist unterschiedlich, was eine Community sein kann. Ich will noch mal auf das Thema zunehmende Zustimmung zu antidemokratischen Einstellungen und auch zur AfD möchte ich noch mal zurückkommen, weil was wir ja auch sehen ist, dass gerade in den ostdeutschen Bundesländern es zum Teil, also eine stärkere Durchdringung sozusagen auch mit dem Gedankengut der AfD gibt, aber es ja inzwischen auch in bestimmten Landkreisen ganze Dörfer gibt, die sozusagen auch eine, ich sage jetzt mal, AfD-Community bilden. Wenn wir aber sagen, dass das ist antidemokratisch, also was ist der Rahmen, was ist sozusagen der Mindeststandard? Also wenn jetzt so ein also das ist jetzt alles sehr plakativ und zugespitzt, aber jetzt sagt so ein Dorf, das irgendwie zu großen Teilen von AfD sozusagen dominiert ist, so wir wollen jetzt hier auch irgendwie selbst regieren. Wer sagt dann, dass das im demokratischen Rahmen ist? Ich weiß, das ist jetzt sehr praktisch, ne? So, aber ich versuche mir das dann so, schon so ein bisschen praktisch vorzustellen. Was ist denn für Sie so der Mindeststandard und wer entscheidet, welche Community irgendwas machen und entscheiden darf?
Das sind für mich jetzt zwei Fragen drin. Das eine ist der Mindeststandard, was Sie gesagt haben. Das ist natürlich ein riesiges Diskus eine große Diskussion in der Politikwissenschaft. Also was ist der Mindeststandard für eine Demokratie? Also ist es Wahlen, ja, und dass verschiedene Parteien zur Wahl stehen? Das ist so eine ganz Standardantwort. Andere Antwort ist, natürlich müssen Menschenrechte gewahrt sein. Das ist das ganz Zentrale. Also Freiheit. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter und so fort, Assoziationsfreiheit und so weiter. Das sind unterschiedliche Ideen davon, was Demokratie ausmacht oder was ein Mindeststandard ist von Demokratie. Ich bin eher auf der Seite der sozusagen Menschenrechte, die gewahrt werden müssen, aber auch das ist ja sozusagen unterschiedlich. Dann gibt es die UNO-Menschenrechte, dann gibt es die Bangkok-Erklärung, die Menschenrechte aus asiatischer Sicht sozusagen, dann gibt es, ich glaube, die Kairo-Erklärung aus islamischer Sicht. Also auch das ist natürlich irgendwie sehr contested. Also ich muss sagen, der Mindeststandard, das ist ein interessantes Thema, was ich jetzt auch nicht komplett lösen kann. Aber für mich wären es eben diese Menschenrechte, ja. Nochmal zur AfD. Für mich ist die AfD nicht das Problem. Für mich ist die AfD ein Symptom, ja. Die AfD wird stark, wenn die Menschen das Gefühl haben, ihre Interessen werden nicht gesehen von den etablierten Parteien. Dann wird die AfD stark. An sich, das ist für mich wirklich ein Symptomträger. Und ich habe dann auch weniger Angst vor der AfD als davor, dass die Menschen, dass das politische System, was wir haben, so nicht mehr funktioniert. Das ist keine Angst. Aber das ist für mich, wie gesagt, das ist für mich ein Symptom, dass etwas nicht mehr funktioniert.
Das auf jeden Fall. Aber was ich schon erschreckend finde, ist, dass sozusagen diese Entscheidung aus dieser Frustration oder dem Enttäuschtsein, sich zu entscheiden, eine Partei zu wählen, die rechtsextrem ist und die, wenn sie an die Macht kommt, natürlich schon auch bestimmte Dinge in diese Richtung entscheidet, dass sich so viele Menschen im Bewusstsein dessen trotzdem dafür entscheiden, diese Partei zu wählen. Da frage ich mich dann irgendwie, also ich tue mich dann inzwischen immer ein bisschen schwer damit, irgendwie zu sagen, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen verstehen, weil ich finde, da ist so eine Schwelle überschritten, die ich nur schwer nachvollziehen kann.
Na, fragen Sie mal Leute aus, die in den neuen Bundesländern leben. Die sehen das wirklich ganz anders. Für die ist die AfD, häufig nicht so das Schreckgespenst, sondern eher ein Ort, wo sie denken, da werden sie gehört. Also das sind sehr, wirklich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Sozusagen, im Westen haben wir eher die Wahrnehmung, AfD ist ein Schreckgespenst. Dort ist eher die Wahrnehmung von, ja, die AfD ist eigentlich eine Partei, die eben die uns zuhört, ja, oder unsere Interessen auch ein Stück weit vertritt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ja, Gott, denke ich manchmal, wer bin ich, dass ich denen vorschreibe, was sie denken dürfen oder was sie nicht denken dürfen. Das fällt mir ein bisschen schwer.
Wir haben jetzt viel auch über die Voraussetzungen besprochen, also dass es Wissen braucht, sozusagen sich mit den Themen zu beschäftigen. Wenn ich in so einer Community bin, in der es verschiedene Möglichkeiten gibt, mich demokratisch einzubringen. Sie sagen aber auch, die Voraussetzungen sind in konsolidierten Demokratien wie unseren eher da. Und es ist eher möglich, in Ländern mit mittlerem bis hohem Einkommen solche selbstbestimmten Demokratieansätze auch umzusetzen. Ist das dann, und verzeihen Sie mir die Frage, ist es dann vielleicht doch ein etwas elitäres Modell oder?
Ja, danke, dass Sie nachfragen. Ich weiß, ich habe das geschrieben, weil als ich es geschrieben habe, war ich ganz fest davon überzeugt. Ich bin jetzt involviert in in so einen Verbund, der zu Demokratie in Afrika forscht. Und das muss ich sagen, wie gesagt, ich arbeite zu westlichen Ländern, zu Europa, USA. Das ist ein bisschen aus dem Blickfeld für mir gelangt. Also war, als ich das Buch geschrieben habe, nicht wirklich in meinem Blickfeld. Und was ich da gehört habe, war ich dann schon auch fasziniert, weil die mir dann erzählen, die haben ja in vielen, vielen afrikanischen Ländern eine sehr, sehr lange Tradition des, wie sie das nennen, Palavers, also so ein bisschen nostalgisch natürlich auch zurückgeblickt auf das der Palaverbaum und so weiter. So, also die haben eine lange Tradition in vielen Ländern von Community-Entscheidungsprozessen. Ja? Das sind kleine Communities, die kommen zusammen, die entscheiden dann. Das hat zwar einen sehr Gender Bias häufig, ja, dass dann häufig nur Männer dabei sind, so als Haushaltsvorstand. Gut, aber das mal beiseite gelassen. Ja, das will ich jetzt auch will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber dass ich gemerkt habe, so meine Idee, das geht nur in Ländern, die einigermaßen sozusagen ökonomisch gefestigt sind, muss ich vielleicht doch ein Stück weit zurückstecken. Also was die erzählt haben, was die an Verfahren jetzt auch versuchen durchzuführen, also auch so eine Art von Bürgerräte, zufallsausgewählte Bürgerräte, in Anknüpfung eben an diese lange Tradition der kollektiven Entscheidungsfindung, da dachte ich so, da können wir ja was von lernen.
Stimmt, ich höre gerade auch nochmal über das Wort Palavern. Das hat bei uns oft so einen negativen Touch, ne? So rumlabern. Aber eigentlich ist das so dieser Austausch an der Dorflinde, sage ich jetzt mal, ist ja genau das im Prinzip auch vielleicht in der minimalst Form, was Sie auch beschreiben, ne? Also dieser Austausch über eben den Alltag, der uns gemeinsam als Community beschäftigt und wo wir Lösungen finden müssen, ne?
Das ist natürlich etwas nostalgisch auch
Ja,
gedacht.
klar.
Also das ist natürlich sehr eine schöne Vorstellung. Wir sitzen alle um den Baum und dann diskutieren wir und so. Weil wir leben ja in größeren Communities, sage ich jetzt mal. Wir müssen auch ganz anders Entscheidungen fällen. Es gibt übrigens auch noch ganz nebenbei in der Schweiz gibt es Gemeinden, die tatsächlich sich nur auf dem Marktplatz treffen und durch Handheben dann entscheiden. Also
Ach,
gut.
cool, ja. Ja.
Das ist ganz schön. Kann man auch hingehen, kann sich das angucken. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie dann da diskutiert wird auf dem Marktplatz und dann über so Sachen wie, wohin soll der große Busbahnhof kommen, ja, und am Ende entscheiden dann alle durch Handheben. Also gibt es noch ganz, ganz schön. Aber natürlich in größeren Communities brauchen wir Institutionen, die das regeln. Wir können nicht irgendwie 80 Millionen Menschen in Deutschland uns irgendwo treffen und die Hand heben und dann zählen. Da braucht man natürlich Institutionen, um das zu regeln. Und das ist natürlich dann der nächste Schritt zu sagen, wie kommen wir von dem sozusagen Palabern an der Dorflinde hin zu Institutionen, die gewährleisten, dass das Zusammenleben auch ja, im Interesse aller ist und entsprechend der Wünsche nach dem Selbstregieren, wie können diese Institutionen ausgestaltet sein? Das ist dann, geht dann nochmal ein Stückchen weiter. Das geht über diese reine Kommunikation natürlich hinaus.
Das heißt, also nochmal jetzt so für meine praktische Vorstellung, also wir haben jetzt meinetwegen ein Landkreis, also nur mal so als Beispiel mit unterschiedlichen Kommunen und diese Kommunen oder Communities haben sich unterschiedliche Modelle für sich entwickelt und entschieden, wie sie zu Entscheidungen für ihre Kommune kommen. So, und jetzt würde mich schon noch mal interessieren, wie das sozusagen dann zusammengebunden wird, weil ich glaube, Sie gehen ja nicht so weit, dass Sie sagen, wir müssen sozusagen unser kommunales, föderales, was weiß ich was Modell komplett auflösen, sondern also, weil Sie auch gerade sagten, es braucht Institutionen. Was sind diese Institutionen, die jetzt quasi dieses ganze Netz irgendwie wieder sozusagen verbinden im Sinne von Lösung finden, Entscheidung treffen.
Also erstmal bin ich natürlich für eine starke Dezentralisierung. Ja, also möglichst viel sozusagen Entscheidungsgewalt auf die möglichst niedrigste Ebene zu kommen. Also was wir Subsidiarität nennen. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Dann, was Sie auch gesagt haben, das kann natürlich sein, dass verschiedene Communities, lokale Communities, sich für unterschiedliche Regierungsformen entscheiden. Also die einen wollen ganz viel Volksentscheide, die anderen sagen, nee, das läuft gut mit unseren Politikern. Also sehr, sehr unterschiedlich und es ist auch okay. Das haben wir jetzt auch. Wir haben auf lokaler Ebene direktdemokratische Entscheidungen, die sehen dann auf unserer Bundesländerebene auch wieder anders aus und auf nationalstaatlicher Ebene haben wir in Deutschland ja keine Volksentscheide. Also wir leben ja schon in einem System, in dem ganz, ganz unterschiedliche institutionelle Formen unser Zusammenleben strukturieren, sage ich jetzt mal, ja. Und das geht ja ganz gut, das funktioniert ganz gut. Das wäre dann nur eine Weiterführung dessen. Also sozusagen die lokalen Communities überlegen sich, wie sie regiert werden wollen. Dann die sozusagen jetzt in Deutschland, die Bundesländer-Communities überlegen, wie sie regiert werden wollen. Und dann die nationalstaatlichen Communities. Und das kann dann auch unterschiedlich aussehen. Ja, also wie gesagt, eine Community kann auf lokaler Ebene sagen, bei uns läuft es super mit den Repräsentanten, ja, wir haben 10 Parteien und wir sind ganz glücklich, wie das hier läuft, wir brauchen nicht mehr. Kann sein, dass es auf Bundesländerebene dann eine andere Entscheidung gibt, die sagt, wir wollen so ein Multithemenreferendum haben, ja, und einmal im Jahr wollen wir ein Multithemenreferendum durchführen, um zu entscheiden, wie wir leben wollen und auf nationalstaatlicher Ebene kann dann, wenn eben alle zusammenkommen, dann nochmal eine andere Entscheidung gefällt werden, sagen. Also wir wollen jedes Jahr 5 deliberative Verfahren mit anschließendem Referendum, also mit einem anschließenden Volksentscheid. Ja, das sind alles Ideen, Und das geht aber natürlich auch. Wir leben ja jetzt auch schon in einem Mehrebenensystem, Mehrebenen-Governance, wie wir sagen, ja, wo auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliches funktioniert.
Sie haben eben das Multithemen, wie sind wir denn?
Referendum.
Referendum, genau.
Multithemen-Referendum.
Genau, Multithemen. Ist das sozusagen, also ich wollte jetzt nochmal so nach den Methoden sozusagen fragen. Sie haben immer so jetzt auch so ein paar erwähnt. Gibt es so eine Methode, die Sie auch als Demokratieforscherin für besonders gelungen halten? Also ist das dieses Multithemen-Referendum, wo Sie sagen, so, das ist wirklich was, wo viel gut läuft im Sinne von Beteiligung, an bürgernahe Beteiligung auf der einen Seite, aber auch eben die Möglichkeit, Lösungen zu finden, auf dieser Grundlage. Also gibt es so eine Lieblingsmethode, die Sie haben?
Also ich kann jetzt zwei Methoden nennen, die so in der Form nur, ja, das eine experimentell, das andere wurde schon etwas mehr durchgeführt. Also das Multithemen-Referendum, das ist so etwas, das hat ein Mitarbeiter von mir, Jonathan Rinne, mal entwickelt, gesagt, ja, jeder Mensch oder jeder Wähler hat eine bestimmte Anzahl von Stimmen, sagen wir 30 Stimmen. Ist ein bisschen wie das Kumulieren und Panaschieren, was wir ja auf lokaler Ebene kennen, ja. Jeder hat dann irgendwie 30 Stimmen, bestimmte Anzahl, und kann dann bis zu 3 Stimmen pro Thema vergeben. Und sie haben dann eben verschiedene Themen auf ihrem Wahlzettel sozusagen und zu jedem Thema von den unterschiedlichen Parteien oder auch zivilgesellschaftliche Gruppen unterschiedliche Vorschläge. Also beispielsweise, dann steht die Mindestlohn. Ja? Mindestlohn ist ein Thema, dann sagt Partei A 12 Euro, Partei B sagt 15 Euro, zivilgesellschaftliche Gruppe A sagt 20 Euro und zivilgesellschaftliche Gruppe B sagt, kein Mindestlohn. Dann können Sie überlegen, ist mir das wichtig? Wie wichtig ist mir das? Und was kreuze ich an? Und was Ihnen wichtig ist, kriegt 3 Stimmen. Wenn Ihnen das Thema egal ist, kriegen das 0 Stimmen. Es gibt keine Stimme. Dann.
Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so ein bisschen wie Wahl-o-mat, ne? Also, dass
Ja.
ich sage sozusagen, was finde ich gut und dann aber auch im Nachhinein ja nochmal gewichten kann, was ist mir besonders wichtig, ne? Ist
Zum
das so ein
Beispiel.
bisschen das Prinzip?
Bisschen das Prinzip. Dann wäre das zweite Thema könnte zum Beispiel sein Tempolimit auf der Autobahn. Ja. Dann sagt die eine Partei 120, die andere 150, Gruppe sagt keins und die andere sagt, was weiß ich, soll jedes Bundesland selber entscheiden wie in den USA. Ja? So, dann können Sie sagen, ist mir das wichtig, ist mir das nicht wichtig? Wenn es mir wichtig ist, sage ich 120, kriegt von mir 3 Punkte, weil finde ich cool. Oder Sie sagen, ist mir völlig egal, ich fahre nicht Auto, sollen Sie machen, wie Sie wollen. Ja? So, dann ist das dritte Thema vielleicht, wie weiß ich, Abtreibung oder so, ja? Dasselbe. Und dann entscheiden Sie selber, welches Thema ist mir wichtig und sozusagen, wo gebe ich dann meine 3 Punkte und welche von diesen Ausgestaltungen des Themas ist mir wichtig. So, und dann hat am Ende sozusagen gibt es dann eine sehr, sehr detaillierte Information auch über die Priorisierung in der Gesellschaft. Ja. Wir wissen dann, ah ja, das ist das wichtigste Thema für alle offensichtlich. Und das ist ein Thema, ist vielleicht gar nicht so wichtig. So, und dann kann man ganz gut feststellen, was ist zentral? Ja, was wollen die Leute? Wir haben das einmal durchgeführt in Filderstadt, haben wir das einmal getestet. Und das ist unheimlich gut gelaufen. Also die Stadt war sehr kooperativ, die hat dann verschiedene so Wahllokale uns gestellt, pro Bezirk ein Wahllokal und Laptops, weil das ist leichter, das am Laptop natürlich zu machen als per Hand. Oder mit Informationen haben wir dann auch sozusagen gegeben, damit die Leute wissen, was sie da überhaupt auch entscheiden und wie das funktioniert. Und es war eine gute Vorbereitungszeit und das ist wirklich toll gelaufen. Und alle Leute, die mitgemacht haben, haben wir auch untersucht, vorher, nachher Befragung und so weiter, haben auch total gut verstanden, wie das funktioniert. Also konnten das wirklich gut machen. Also das ist eine Sache, die ich schön finde. Das eine ist ein Mehrebenen-Bürgerrat, also dass es Bürgerräte gibt, die sozusagen auf lokaler Ebene stattfinden. Da können dann auch Leute teilnehmen, die jetzt nicht unbedingt nach Berlin fahren können oder wollen, oder auf lokaler Ebene. Dann gibt es Delegierte, die die Empfehlungen von diesen lokalen Bürgerräten auf die nächsthöhere, beispielsweise die Bundesländerebene tragen. Und dort darf man diskutieren und dann auf die ganz hohe Ebene, auf die nationalstaatliche Ebene tragen. Und dann könnte das auch wieder entweder in die Politik gehen, also ins Parlament oder so ein Multithemen-Referendum. Also das sind so ein paar Ideen. So eine Mehrebenen-Diskussion gab es zum Beispiel in Brasilien, das ist Policy-Konferenzen, dass zum Beispiel, wenn das Ministerium gesagt hat, wir haben hier ein Thema, das müssen wir bearbeiten, erstmal auf lokaler Ebene diskutieren und dann eben auf die, ist auch föderal organisiert, Brasilien, dann auf die dann Länderebene und dann auf die nationalstaatliche Ebene. Dort war das allerdings nicht mit der Zufallsauswahl, sondern es waren zivilgesellschaftliche Gruppen. Aber mir gefällt auch dieses mehr eben ein Bürgerrätekonzept ganz gut. Wurde noch nirgendwo ausprobiert, meines Wissens, aber wäre auch eine Idee.
Aber es braucht ja, wenn ich das richtig verstehe, dann schon auch so eine neutrale Instanz, die erstmal jetzt sieht, so, aha, die Themen sind hier besonders wichtig und da und dahin geht die Entscheidung und dann sozusagen ja auch das quasi an die Parteien, die dann vielleicht dafür stehen, also es da, dann rüberspielen muss. Und das heißt ja für mich auch nochmal, dass das Zusammenspiel der Parteien in einer Community auch nochmal sich eigentlich neu sortieren muss, ne? Also vielleicht bearbeitet dann die eine Partei das eine Thema, für die sie steht und deren Lösung sozusagen präferiert wurde von den Bürgerinnen und Bürgern und die andere Partei vielleicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Form der Zusammenarbeit von Parteien oder das Agieren in Communities für Parteien sich dadurch auch nochmal verändert. Würden Sie das auch so sehen, oder?
Also das Beispiel Filderstadt, was wir ja selber durchgeführt haben, da waren wir sozusagen diese neutrale Instanz. Da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Treffen mit den Parteivertretern gehabt und haben gesagt, was ist denn aus ihrer Sicht das ganz Wichtige, das ganz Zentrale, und haben das dann versucht zu sortieren, auch mit den unterschiedlichen Forderungen, die jeweils zu dem Thema dann gestellt wurden. Wir hätten natürlich auch im Idealfall, aber das war dann zeitlich nicht mehr zu machen, zivilgesellschaftliche Gruppen mit reinnehmen können. Also die sagen, das ist ein wichtiges Thema, was aber die Parteien nicht aufnehmen bei uns. Aber es war schon super spannend natürlich für uns mit den Parteien dann diesen Wahlbogen, ja, diesen großen Wahlzettel zu entwickeln. Ganz genau. Aha, das muss dann natürlich in einer gewissen Weise organisiert werden. Das passiert nicht von ganz alleine. Da braucht man natürlich so eine Beteiligungsinstitution. Beispielsweise gibt es ja in Ostbelgien, also da, Belgien ist ja auch föderal organisiert wie wir, gibt es, das Parlament hat entschieden, dass sie einen ständigen Bürgerrat haben. Also es gibt einen Bürgerrat, der auf Dauer eingestellt ist, also immer wieder mit neuen zufallsausgewählten Bürgern. Und die haben eben etwas institutionalisiert, ein Secretary, der dann zuständig ist, das zu organisieren, ein Citizen Council, der besteht aus Bürgern, die schon vorher im Bürgerrat waren, der das alles überwacht sozusagen, und dann immer die Bürgerräte an sich, die dann natürlich auch organisiert werden müssen. Und dazu gibt es eben diesen Secretary und eine kleine Abteilung, sage ich jetzt mal, ja, auf Deutsch gesagt. Und das ist natürlich notwendig, weil ohne so muss man eben, also das erleichtert natürlich die Durchführung dieser ganzen Verfahren, wenn das eine etablierte Abteilung ist, Institution. Und die haben das aus Belgien, haben die das so eingesetzt, durchgeführt, und diese Abteilung mit diesem Citizen Council, der dann überwacht mit den zufallsausgewählten Bürgern aus den vorherigen Bürgerräten, dann. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Und das war auch die Idee der Parlamentarier, dort zu sagen, wir brauchen mehr Informationen von den Bürgern. Ja, wir müssen da näher rangehen, und natürlich auch eine große Unzufriedenheit dort, wie überall. Und das funktioniert unheimlich gut. Ist sehr zeitaufwendig noch am Anfang gewesen, sagen auch alle, bis sich das alles so ein bisschen eingependelt hat. Aber finden sie alle jetzt mittlerweile gut und ist jetzt so quasi wie so ein Blueprint geworden oder so. Alle Forscher fahren jetzt nach Ostbelgien und gucken sich das an, wie das funktioniert.
Aber das ist natürlich auch die bestmögliche Ausgangsposition, dass auch die Politikerinnen und Politiker den Wunsch haben, mehr zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, ne? Ja. Ich habe noch zwei Fragen, Frau Geißel. Unser Podcast hier, Talking Democracy, ist ja der Podcast vom Bürgernetzwerk. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein Bürgernetzwerk, wie es jetzt auch unter anderem ja auch in Bensheim und an anderen Orten durchgeführt wird, das ist eigentlich so die niedrigste Stufe der Beteiligung. Die Sie jetzt irgendwie auch so vor dem Hintergrund des Portfolios, was Sie da auch gerade an Methoden beschrieben haben, eigentlich so die niedrigste Form. Ist das was, was Sie aber trotzdem gut finden? Oder sagen Sie, naja, also da ist noch echt viel Luft nach oben? Oder ist das ein Anfang?
Das ist absolut notwendig. Also Veränderungen sind immer von unten entstanden. Also es gab Gruppen von Menschen, die gesagt haben, es muss sich was verändern, ja. Und das kommt meistens von unten, von der lokalen Ebene, und sozusagen aggregiert sich dann so langsam im Idealfall nach oben. Also solche Bürgernetzwerke, Bürgergruppen sind die absolute Notwendigkeit. Ja, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wie soll das anders laufen? Das ist sozusagen der logische Prozess, ja, dass es damit anfängt. Definitiv. Ja. Und dann natürlich die Politiker, die davon erstmal teilweise überzeugt werden müssen, teilweise schon selbst überzeugt sind. Und ich sage auch immer, Gott, wenn ich Politiker wäre und mir würde so viel Misstrauen entgegenschlagen in der Bevölkerung, ja, das Geld, das man verdient, kann das ja gar nicht aufwiegen. Also, so,
Ja,
da.
also ich finde, das ist jetzt auch nochmal aus dem, was Sie gesagt haben, auch so deutlich geworden oder so aus unserem Gespräch auch so dieses, es ist schon was Gegenseitiges, ne? Also es ist jetzt, Sie sagen, ja, Demokratie kommt von unten und von den Bürgerinnen und Bürgern, aber ich finde so dieses, es, also Politikerinnen und Politiker müssen auch erkennen, so, wir müssen auch wieder neu erfahren, für was wir hier eigentlich stehen, ne? Und ich finde, vielleicht ist das dann. Ich will es jetzt nicht zu salomonisch am Schluss machen, aber vielleicht auch ein Punkt, den man jetzt in dieser Politikkrise, die wir ja durchaus auch haben, vielleicht erkennen muss, dass dieses Zusammenspiel von Demokratie, also vom sozusagen das kontinuierliche Gespräch auch zwischen Bürgerinnen, Bürgern, Politikern, Politikerinnen, dass das eigentlich ein kontinuierliches Gespräch sein muss und man eigentlich mehr voneinander auch wissen muss. Also natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, was Politik eigentlich für ein Job ist, ne? Weil ich glaube, das ist, haben auch viele vergessen, was das sozusagen auch für eine Verantwortung, für einen Job ist, was da eigentlich auch alles. Ich glaube, so dieses gegenseitige Verstehen, das müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen neu lernen, ne?
Natürlich, was Sie gesagt haben, es ist auch ein großer Lernprozess zu sehen. Politik muss ja auch unheimlich viel aushandeln, unterschiedliche Interessen balancieren. Ja, das geht auch nicht. Deswegen sage ich auch, wenn so ein Bürgerrat eine Empfehlung abgibt, die muss nicht unbedingt umgesetzt werden sofort. Natürlich nicht. Ja, das, weil die politischen Entscheider, die müssen ja sehr viel andere Komponenten auch noch mitbedenken. Ja, und das zu verstehen, das ist natürlich auch notwendig. Aber was Sie sagen, das ist absolut notwendig. Und es gibt auch immer mehr Politiker, die das auch tatsächlich so wahrnehmen und sagen, es muss sich auch was verändern. Also es gibt auch die anderen, die sagen, es muss sich nichts verändern, aber es gibt auch die, die sagen, es muss sich was verändern. Ich habe gerade Kontakt gehabt mit einer Gruppe junger Bürgermeister.
Ja, die sind sehr engagiert, ja.
Und die auch ganz klar sagen, natürlich muss man da neue Strukturen einziehen, muss man neu überlegen, wie kann man da eine bessere Kommunikation hinkriegen. Und wir wollen nicht gegen die Bürger agieren. Ja, das ist ja gar nicht unser Ziel. So, also da gibt es schon auch auf der Ebene der Politiker. Oder ich erinnere mich, als wir den Bürgerrat Demokratie evaluiert haben, da war zum Beispiel Schäuble dann ganz aktiv und hat gesagt, das ist ja eine tolle Sache, ja, und fand das dann ganz toll und hat sich dann auch dafür eingesetzt. So, ich glaube, vielleicht ist es die ganz Jungen und die eher so Älteren, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht empirisch gar nicht sagen. Aber so mein Eindruck ist, es gibt immer Politiker, die sagen, ja, das stimmt, wir müssen da was machen. So kann es nicht weitergehen. Und schon finde ich, also ich würde als Politiker auch sagen, schon aus Selbstschutz, ja. Man will ja auch, dass sein Berufsstand anerkannt wird, ja.
Sie haben am Anfang auch so die Bedeutung sozusagen auch von der großen Vision, die Sie dabei haben. Und Sie sprechen in Ihrem Buch, glaube ich, auch von der Bedeutung von Vision und Träumen für eine bessere Demokratie. Also ich fand das ja ganz toll, weil ich hasse ja diesen, also das muss ich jetzt so deutlich sagen, wenn über Visionen in der Politik geredet wird und dann immer wieder Helmut Schmidt zitiert wird, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Also finde ich in so vieler Hinsicht falsch. Also warum ist Ihnen das aber so wichtig? Also und vor allen Dingen auch so, ich könnte mir vorstellen, dass das in der Wissenschaft auch nicht so ganz einfach ist, von Träumen und Visionen zu sprechen. Also weil es da bestimmt auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen so, Wissenschaft hat nichts mit Träumen und Visionen zu tun. Also, was für eine Bedeutung hat das für Sie?
Also ich habe in meinem Buch ein bisschen geschrieben, dass es auch eine biografische Bedeutung für mich hat, ja. Also ich bin so das katholische Arbeitermädchen vom Land, was klassischerweise überhaupt keine Chance hat in dem Wissenschaftsbetrieb. Und irgendwann habe ich gedacht, ich würde gerne Professorin werden. Aber das war natürlich eine Vision, die komplett, also ich meine, da haben alle gesagt, die Wahrscheinlichkeit, das ist ja irgendwie so im 0%-Bereich, ja. Dachte ich, ja, gut, ich meine, probieren kann man es mal. Also und war einfach das Ding, was ich wollte. Ja, so, also meine Version war sozusagen für mich handlungsleitend. Ja, ich wusste einfach, dass das will ich und ich hoffte, dass es klappt und dann hat es geklappt. Also, und ich glaube, Visionen können einfach handlungsleitend sein. Die können so Leuchttürme sein, dass man sagt, ja, da will ich hin. Das ist jetzt zwar anstrengend, das ist auch nicht gerade der Weg, der am einfachsten ist, aber Das können gute Hilfestellungen sein. Von daher glaube ich, also denke ich, sind Visionen auch notwendig in der Politik, in der Demokratie. Ja, also ich muss sagen, in meiner Forschung, das Buch, das ist ja weniger jetzt ein wissenschaftliches Buch, sondern das ist ja eher, also damit mache ich in der Wissenschaft jetzt natürlich keinen, bin ich nicht, das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich mache auch viele empirische Studien und so weiter. Das ist nochmal, das ist ja gewachsen aus meiner empirischen Arbeit sozusagen und Ausfluss. Aber auch, ich meine, Habermas ist ein Visionär, ja. Also mit der Vorstellung von, es gibt eine Gewalt, es gibt eine Kommunikation, die wirklich deliberativ ist. Ja, und das beste Argument kann gewinnen. Das ist ja auch ein absoluter Idealzustand, der nicht zu erreichen ist. Es gibt
Nee,
kaum
das
eine
stimmt.
Kommunikation, die tatsächlich ohne Machtunterschiede auskommt. Oder das, auch das war ja eine und ist eine sehr visionäre Vorstellung, die aber auch handlungsleitend ist. Viele sagen,
Absolut.
ja, das ist
Ja,
toll, diese
absolut.
Idee ist gut, auch wenn wir wissen, dass wir es nicht erreichen können.
Und das Tolle an Ihrem Buch ist ja auch, und das packen wir dann auch in die Shownotes von der Folge, dass man sich das runterladen kann und einfach lesen kann. Das finde ich auch sehr inklusiv sozusagen. Also das finde ich auch toll, dass Sie das so auf diese Weise zur Verfügung stellen. Eine Frage habe ich noch. Gibt es eigentlich bei Ihnen am Wohnort, haben Sie da auch irgendwie so eine Form von Selbstregieren initiiert oder sind Sie da irgendwo selbst auch als Bürgerin also forschen Sie ausschließlich dazu oder sind Sie auch selber beteiligt als Bürgerin?
Ja, also ich selber habe jetzt keine Gruppe initiiert, aber ich bin natürlich häufig halte Vorträge oder Diskussionen in solchen Gruppen. Und das ist mir auch ganz wichtig, da zivilgesellschaftlich auch unterwegs zu sein. Ja. Ich selber habe das hier nicht initiiert. Das ist auch ein Zeitproblem. Aber ich glaube, ich kann auf andere Weise da irgendwie sozusagen
Auf
Unterstützung
jeden
bieten.
Fall. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute unser Gast hier im Podcast waren. Also ich finde das super anregend, also mich schon alleine mit dem Thema so ein bisschen intensiver auch zu beschäftigen. Und jetzt auch vielen Dank, dass Sie so, ja, so meine Fragen beantwortet haben, wir da so ins Gespräch gekommen sind. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Geißel.
Ich danke Ihnen, das war ein tolles Gespräch. Also vielen, vielen Dank. Sehr schön.
Ja, das fand ich auch. Und allen, denen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie den Podcast, abonniert den Podcast, da freuen wir uns sehr drüber. Und ich sage herzlichen Dank und einen schönen Tag für Sie noch, Frau Geißel.
Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir werden uns ja bestimmt mal wiedersehen, Frau Klopp.
Tschüss.
Bis dann.